Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Hartmut Rosa, Zeitsoziologe, Gastgeberin ist Katrin Fischer. Hartmut Rosa, Sie sind Professor für allgemeine und theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und Sie sind landauf und landab unterwegs, um über veränderte Zeitstrukturen in der Moderne zu sprechen. Das ist Ihr Habilitationsthema und damit haben Sie einen Nerv der Zeit getroffen. Beschleunigung und Entschleunigung sind Themen, die allen Menschen unter den Nägeln brennen. Alle leiden unter Zeitnot, alle wünschen sich Muße, kaum einer kriegt es hin. Vom erschöpften Selbst bis zum Turbokapitalismus, alles scheint von Beschleunigung geprägt. Und deshalb wollen wir heute eine Stunde lang darüber sprechen, woher diese Beschleunigung rührt, was ihre Kennzeichen sind und vielleicht auch, falls das möglich ist, wie man ihr begegnen gar entkommen kann, und zwar individuell wie gesellschaftlich. Und die Art, wie unsere Verabredung zu diesem Gespräch stattgefunden hat, die führt uns ja schon mitten ins Thema. Ich glaube, wir haben mehrfach telefoniert, hatten ganz viele Ausweichtermine und der Termin, der es dann geworden ist, lag 4 Monate in der Zukunft oder so. Ist das schon so typisch für moderne Menschen?
Ja, das glaube ich unbedingt. Es ist ganz schön schwierig, Verabredungen zu treffen, weil die festen Strukturen zwar sich nicht völlig auflösen, aber ganz schön in Bewegung gekommen sind. Und wenn man feste Rahmendaten hat, um die herum man plant, ist es einfacher, als wenn alle möglichen Dinge in Bewegung sind und man nie genau sagen kann, wie sich die Zeitpläne entwickeln. Und wenn das auf beiden Seiten stimmt, dann hat man Probleme, dass die Synchronisation gelingt. Man kann tatsächlich feststellen, dass die Menschen immer mehr Zeit aufwenden müssen, um ihre Zeitpläne zu koordinieren und zu synchronisieren.
Weil alle so flexibel arbeiten.
Ja, also man hat das bis in den Alltag hinein, dass eben Menschen nicht mehr sagen, wir treffen uns morgen um 4 im Café. Wenn wir das irgendwie per Brief oder auch nur per Telefon ausgemacht hätten, dann müssen wir das halt tun. Aber die Tendenz geht dahin, dass man sagt, ich rufe dich morgen an, wenn ich fertig bin, um zu sehen, ob du auch schon so weit bist. Und dann gehen wir vielleicht Kaffee trinken. Und da sieht man eben, es gibt nicht mehr diesen festen Termin, sondern man muss sich jetzt überlegen, soll ich jetzt anrufen oder mache ich erst noch diese Aufgabe? Und wenn ich dann anrufe, dann fängt der andere an zu überlegen, passt es mir jetzt oder sollen wir versuchen, das zu verschieben. Und schon habe ich ein Synchronisationsproblem, das ich früher so nicht hatte.
Verflüssigung der Lebensstile ist doch auch ein Schlagwort, oder? Trifft es das dann?
Das trifft es absolut. Also man kann das ja Verflüssigung, Fluidisierung oder Dynamisierung nennen. Man sieht es in Hinblick auf den Alltag, auf die Gestaltung des Alltags ebenso wie auf die Gestaltung der Lebenszeit. Man macht weniger Pläne, die schon lange im Voraus Zeiten festlegen, sondern man versucht, die während des Handelns im Vollzug immer wieder neu zu gestalten. Und das, natürlich hat das auch große Gewinne. Es sind Zugewinne an Freiheit und Flexibilität, aber sie können durchaus auch als Belastung erfahren werden und das wird ja auch oft als Belastung erfahren.
Ja, weil die Synchronisation dann so anstrengend ist.
Ja.
Sie haben 2005, glaube ich, Ihre Habilitation zu diesem Thema vorgelegt, ja. Über Beschleunigung. Und ich habe mir überlegt, man sitzt ja an so einer Habilitation schon einige Jahre. Also es ist von Vorteil, nehme ich an, wenn man das Thema dann interessant findet. Sie haben über Zeitstrukturen in der Moderne, über die Veränderungen der Zeitstrukturen habilitiert. Was hat Sie an dem Thema gereizt?
Also ich bin eigentlich dazu gekommen, weil ich über die Fragen der Lebensführung nachdachte. Ich hatte einen Aufsatz von Charles Taylor gelesen, das ist ein kanadischer Philosoph, über den ich meine Dissertation geschrieben hatte. Der geht von der Vorstellung aus, dass es starke Werte sind, die uns bestimmen in unserer Lebensführung, in dem, was wir aus unserem Leben machen. Also ganz tief wurzelnde Wertvorstellungen, Vorstellungen davon, was das Gute ist und wo wir hinwollen. Und als ich darüber nachdachte und eigentlich versuchte, das irgendwie, also auch empirisch zu plausibilisieren, zu sagen, ja, das stimmt, da bin ich auf die Idee gekommen, das stimmt eigentlich gar nicht. Mein Alltag wird weniger von starken Werten bestimmt, als vielmehr von Fristen, von Deadlines, von zum Beispiel von Synchronisationsproblemen. Und von da ab habe ich dann angefangen, auf Zeitstrukturen zu achten. Und dann habe ich festgestellt, dass man ohne ein Verständnis dafür, wie wir mit Zeit umgehen, auch kein Verständnis für Lebensführung gewinnen kann. Die Frage, wie wir leben wollen, ist letzten Endes identisch mit der Frage, wie wir unsere Zeit verbringen wollen.
Womit wir sie füllen? Was wir tun in der Zeit, die wir haben.
Ja, womit wir sie füllen. Man kann auch sagen, wie wir sie nutzen, wenngleich diese Nutzen-Idee natürlich selber vielleicht auch Teil des Problems ist, dass wir heute die Zeit wie ein Rohstoff, den wir bewirtschaften müssen, oder wie ein Gut, das wir bewirtschaften müssen, verwenden. Mhm. Wobei meine, ich glaube, die Sensibilität für Zeitstrukturen kam auch daher, dass ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass es riesige Unterschiede gibt im zeitlichen Dasein zwischen dem kleinen Schwarzwalddorf, aus dem ich stamme, und den Großstädten wie Berlin, London oder New York, in denen ich gelebt und gearbeitet habe. Und da fiel mir jedes Mal auf, dass es einfach eine andere Art des Lebens, des Existierens geradezu ist. In hektischen Großstädten oder in langsamen ländlichen Gegenden. Und dass es immer noch gilt, entgegen aller Beteuerungen auch der Soziologie, dass heute die Unterschiede zwischen Stadt und Land verschwunden seien.
Sie leben auch immer noch in dem kleinen Schwarzwaldörtchen, oder?
Ja, ich benutze das so als mein Anker in gewisser Weise. Mhm. Ich glaube, dass eine Möglichkeit, auf die hektischen Strukturen und die Fluidisierung von Strukturen in der Welt zu reagieren, darin besteht, dass man eine Art Anker schafft, einen Ort zum Beispiel, von dem aus man auch wirklich dann Welt wahrnimmt oder Welt bereist und Welt konzeptualisiert. Und tatsächlich halte ich da ziemlich stur an diesem kleinen Schwarzwalddorf fest, als mein Anker, was nicht unbedingt bedeutet, dass ich da ständig sein muss.
Was aber auch bedeutet, dass Sie, um jetzt in diesem Konzept zu bleiben, Zeit zu nutzen, ja auch Zeit verlieren, indem Sie pendeln. Aber das nehmen Sie in Kauf, weil Sie sagen, es gibt mir so viel Sicherheit oder es lässt mich die Welt, die Hektik anders ertragen.
Ja, das Pendeln, das ist ein ganz interessantes Thema. Also wir wissen auch aus der Glücksforschung, die ich sehr interessant finde, im Blick auf die Frage der Lebensführung, was bestimmt uns, wie erfahren wir unser Leben und unsere Welt, da wissen wir eigentlich, dass Pendeln zu den Tätigkeiten zählt, die die Menschen am meisten unglücklich machen. Die Glücksforscher sagen, das, was die Menschen am allerwenigsten ausstehen können, worunter sie am meisten leiden, sind die Strecken, also das Pendeln zur Arbeit oder von der Arbeit. Aber ich selbst nehme das eigentlich gar nicht so wahr. Ich finde, das immer noch gilt. Ich fahre mit dem Zug, wann immer das geht. Oh, eigentlich fahre ich immer mit dem Zug. Und ich finde, das ist immer noch sowas auch wie selber eine Art von Entschleunigungsoase, weil ich ein bisschen auch dafür sorge, dass ich da nicht so gut erreichbar bin. Und man kann ja, währenddem man im Zug sitzt, auch nicht weglaufen oder irgendwas anderes machen, sodass ich das eigentlich als intensiv nutze als Zeit, um Dinge zu lesen und manchmal auch Dinge zu schreiben oder Arbeiten zu korrigieren, sodass ich nicht finde, dass man die Zeit verliert und eigentlich diese Art des Weltverhältnisses sich relativ widerstandslos über die Erde hinweg zu bewegen und mit einem festen Ziel im Auge, empfinde ich selber eigentlich nicht als so problematisch.
Hartmut Rosa, da wollte ich eigentlich viel später mit ihm drüber reden, aber das muss ich jetzt dann doch fragen. Da sind wir ja schon bei dem Thema, wie man Zeit auch individuell wahrnimmt. Im Grunde genommen sind wir dann auch bei den ganzen Ratgebern zum Zeitmanagement und so. Da wird ja immer so getan, als ob das Gefühl des Gehetztseins und des Drucks, das viele Menschen im Moment beklagen, ein individuelles sei, das man durch richtiges Zeitmanagement lösen kann. Sie sind jemand, der sagt, nein, das ist kein individuelles Problem. Darüber reden wir ja auch gleich noch, wie sich das verändert hat. Aber wenn Sie jetzt sagen, Sie erleben das Zugfahren anders, dann heißt es ja schon, dass es aber ein individuelles Moment gibt, wie man damit umgeht.
Das ist auf jeden Fall richtig. Zeitwahrnehmung und Zeiterfahrung hat immer auch eine subjektive Komponente. Also ob uns die Zeit schnell oder langsam zu vergehen scheint, hängt schon davon ab, was wir tun und wie wir das wahrnehmen. Wenn wir interessante Dinge tun mit einer hohen Stimulationsdichte, haben wir in der Regel das Gefühl, die Zeit vergeht schnell. Wenn wir warten müssen oder nichts zu tun haben oder zwangsentschleunigt sind, weil irgendwie der Zug nicht kommt, dann schleicht die Zeit dahin. Und das Interessante ist, dass in der Erinnerung sich das dann umdreht. Also wenn ich einen spannenden Tag hatte, an dem ich viele tolle Sachen machte, zum Beispiel eine Reise getan habe, dann habe ich am Abend das Gefühl, das war ein ganz langer Tag, obwohl die Zeit schnell verging. Und umgekehrt, wenn ich den ganzen Tag unproduktiv gewartet habe, dann schrumpft es zusammen, dann habe ich eigentlich das Gefühl, ich sei gerade erst aufgestanden. Wobei meine eigene Diagnose ist, dass wir es in der Gegenwart im 21. Jahrhundert mit einer neuen Zeitstruktur in der Erfahrung häufig zu tun haben, bei der die Zeit an beiden Enden rast. Also sie vergeht schnell am Tag, weil wir gestresst sind, weil wir ganz hohe Stimulusdichte haben. Aber am Abend ist trotzdem nichts da. Das beste Beispiel dafür ist das Fernsehen. Deshalb nenne ich das Fernsehparadoxon. Wenn ich Fernseh gucke, zum Beispiel von Film zu Film seppe oder ein Krimi mir anschaue, bin ich durchaus nicht gelangweilt. Die Zeit rast dann dahin und wenn ich ausschalte, stelle ich fest, sind 2 oder 3 Stunden weg. Aber wenn ich ausschalte, mache ich zugleich die Erfahrung, dass diese 2 oder 3 Stunden eben wirklich weg sind. Die schrumpfen dann trotzdem zusammen auf nichts, sodass die Zeit jetzt in der Erfahrung rast und in der Erinnerung. Aber nichtsdestotrotz ist das eben nur ein Moment. Zeiterfahrung hat definitiv diese subjektive Komponente, aber sie ist immer auch ein soziales Konstrukt und das ist uns in der Regel nicht bewusst. Menschen denken immer, ich selber habe ein Problem mit der Zeit, so sagen sie es auch. Und das ist mein Individualproblem, weil die Zeit liegt da draußen in der Natur und man kann ziemlich gut und überzeugend zeigen mit den Mitteln auch der Sozialforschung, dass diese Zeithorizonte, die Erwartungsstrukturen, die Gestaltungsmuster, die Rhythmen natürlich, auch das Tempo, mit dem wir Handlungen vollzogen werden, sozialer Natur sind. Und meine Diagnose lautet, dass dieses Zeitproblem, diese manifeste Zeitkrise der Gegenwart strukturelle Ursachen hat und deshalb war eine Motivation, mich damit ausgiebig zu beschäftigen, wirklich, dass es mich aufgeregt hat, dass immer so getan wird, als sei ein Menschen selber daran schuld, wenn sie ein Zeitproblem haben. Also man setzt Prioritäten nicht richtig oder wir sind zu gierig oder so, wir wollen eben immer alles haben oder immer alles auf einmal haben. Ich glaube, das ist so wirklich Unsinn eigentlich. Und auch die Lösungen, auf die dann diese Formen von Zeitratgebern häufig kommen, dass man eben auch mal Nein sagen muss oder dass er
den Schreibtisch aufräumen.
Ja, genau. Lauter diese Sachen, die erstens wirken sie nicht richtig und zweitens, selbst wenn man sie ernst nehme, glaube ich, hätten sie häufig eine relativ asoziale Komponente. Also ich hatte neulich eine Radiodiskussion auch, wo dann einer der Experten meinte, naja, das ist eine Charakterfrage, dann auch Nein zu sagen. Aber ganz viele Menschen machen eben die Erfahrung, wenn sie Nein sagen, sind davon immer auch andere betroffen. Das heißt, im Prinzip können wir nicht einfach auch da, wo wir Nein sagen wollen, ohne Kosten auch für andere Nein sagen. Also ich glaube, diese Zeitkrise ist ein Strukturproblem und nicht nur eine kulturelle Einstellung oder ein subjektives Versagen.
Es hängt dann davon ab, wie hoch man die Kosten einschätzt. Und das verändert sich wahrscheinlich. Aber wenn Sie sagen, eine Strukturkrise, dann reden wir doch mal darüber. Was ist denn das Moment dieser Strukturkrise?
Also ich glaube, dass man die Dinge eigentlich ganz einfach sehen kann. Die Strukturkrise besteht darin, dass die Logik der Moderne und der modernen Gesellschaft eine Steigerungslogik ist. Wir haben überall die Horizonte ausgedehnt. Wir haben es geradezu darauf angelegt. Wirtschaftswachstum ist dafür ein gutes Beispiel. Wir stellen immer mehr Güter her zum Beispiel. Wir produzieren sie, wir konsumieren sie auch. Und diese Güter eröffnen uns immer mehr Optionen, auch an Lebensmöglichkeiten. Also die Gesellschaft ist eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass sie immer mehr Möglichkeiten eröffnet. Und Möglichkeiten ist nicht nur im Blick auf materielle Güter, sondern zum Beispiel auch auf kulturelle Produkte. Ich kann heute zum Beispiel mit einem Smartphone an fast jedem Ort der Welt alle Bücher der Welt lesen, wenn ich das will, alle Musikstücke der Welt anhören, wenn ich das will, also alle natürlich nur, soweit sie digitalisiert sind, oder alle Filme angucken oder mir alle Bilder ansehen. Das heißt, ich habe einen unabsehbaren Möglichkeitshorizont. Ich habe aber auch eine riesige Summe an Kontaktanfragen, die ich beantworten muss. Es gibt immer mehr Menschen, mit denen ich de facto in Kontakt stehe oder in Kontakt treten könnte. Immer mehr Möglichkeiten, immer mehr Kontingenzen, also Ereignisse, die mir passieren können. Und ich habe aber immer nur die gleiche beschränkte Summe an Zeit, die ich darauf verteilen muss. Also je mehr Güter ich habe, umso weniger Zeit habe ich, um mich mit jedem Einzelnen zu beschäftigen, sowohl in der Produktion als auch in der Konsumtion. Mit je mehr Menschen ich in Kontakt stehe, umso weniger Zeit kann ich dem Einzelnen widmen. Das heißt, die Zeit ist in diesem Sinne beschränkt und vorgegeben und ich muss sie auf immer mehr Möglichkeiten, immer mehr Produkte, immer mehr Kontakte aufteilen. Und in diesem Sinne geht uns dieser Rohstoff wirklich aus, sodass man fast sagen kann, die Zeitkrise ist vielleicht sogar schlimmer als die Ölkrise, weil es keinen Ersatz für die Zeit gibt. Also die gleiche Menge an Zeit muss auf immer mehr Güter angewendet werden. Und weil wir diese Steigerungslogik nicht stillstellen können, die gehört zum Reproduktionsprinzip moderner Gesellschaften, können wir auch die Zeitkrise nicht so einfach lösen.
Wann begann das denn? Also Sie sagen, es ist eine Steigerungslogik. Ist das mit dem Kapitalismus, mit der Industrialisierung entstanden? War das schon früher, als die ersten Postkutschen entstanden? Weil ich habe das Gefühl, das ist ja ein sehr langer Prozess, dem wir schon ausgesetzt sind.
Ja, also die Veränderung der Zeitstrukturen, die ich versuche zu beschreiben und mit dem Stichwort der Beschleunigung zu erfassen, die ist sicher nicht erst ein Problem des 20. oder des 21. Jahrhunderts. Man kann tatsächlich feststellen, dass etwa seit dem 18. Jahrhundert sich die Zeitkultur, auch die Zeitwahrnehmung und die Zeitbeschreibung der Gesellschaft ändert. Der Historiker Reinhard Koselleck spricht da von einer Sattelzeit. Gemeint ist damit, dass etwa im 18. Jahrhundert plötzlich zwei Dinge passieren eigentlich. Das eine ist, dass die Zeit nicht mehr als etwas Naturgegebenes als verstanden wird im Sinne der geschichtlichen Zeit, sondern dass man das Gefühl hat, sie ist in Bewegung. Es gibt plötzlich die Geschichte im Singular und man hat das Gefühl, die schreitet voran, die bewegt sich. Und von Anfang an, also seit dem 18. Jahrhundert, wird es auch wahrgenommen als eine Bewegung, die immer schneller wird. Und zum Zweiten stellt man eben fest, dass die Menschen ab dem 18. Jahrhundert einen neuen Sinn dafür haben, dass Zeit knapp ist. Und sie fangen systematisch an, Zeit zu sparen. Und zwar geht diese habituelle Änderung, diese Änderung im zeitlichen Dasein, in der Existenzform des Menschen, definitiv der industriellen Revolution und allen technischen Revolutionen voraus. Also weil Menschen sich gerne schneller fortbewegen oder das Gefühl haben, sie müssten sich schneller fortbewegen, sie müssten Kommunikationswege verkürzen und auch die Produktion beschleunigen, fangen sie zum Beispiel an, die Pferde vor den Postkutschen häufiger auszutauschen, um sich schneller fortzubewegen. Man sieht also, Es war nicht die industrielle Revolution, die unsere Zeiterfahrung verändert hat oder die Dampfmaschine, sondern gerade umgekehrt. Unsere zeitliche Existenz, unsere Zeitempfindung ändert sich und dann sind die industrielle Revolution und die technischen Revolutionen und später die digitale Revolution die Antwort auf eine geänderte Zeiterfahrung.
Darüber können wir vielleicht gleich weitersprechen. Okay. Jetzt ist es nämlich Zeit für die erste Musik. Sie haben Hey You von Pink Floyd mitgebracht und ich habe schon mitbekommen, es ist Ihnen nicht leicht gefallen, Musik auszuwählen, weil Sie so viel Musik hören. Warum ist es jetzt Pink Floyd geworden?
Ja, an Pink Floyd konnte ich sozusagen nicht vorbeigehen, weil Pink Floyd waren definitiv die Helden meiner Jugend. In gewisser Weise glaube ich, dass sie, also sie hatten einen wirklich wichtigen Einfluss auf meine Entwicklung, weil was mich daran eigentlich bis heute fasziniert, ist diese, also das Lied ist aus The Wall, der Rockoper, die ja relativ spät ist im Werk der Band Pink Floyd. Da wird eine bestimmte Art eines Weltverhältnisses beschrieben, das mich bis heute eigentlich fasziniert, worüber ich glaube, dass man sogar mit soziologischen Mitteln durchaus was aussagen kann, nämlich: Die Hauptfigur, die heißt Pink, die fühlt sich völlig isoliert, mit einer dichten, dunklen Wand abgeschottet von der Außenwelt. Und ich würde das beschreiben als eine Welterfahrung, bei der die Welt als kalt, als starr, vielleicht sogar als feindlich, zumindest als gleichgültig erscheint. Ist ja auch sehr dramatisch in dem gleichnamigen Film zum Ausdruck gebracht. Und gleichzeitig ist aber so, weil sie das in eine ästhetische Form gegossen haben, erlaubt es natürlich dem Hörer, diese Art von Angst einer stummen oder kalten Welt gegenüberzustehen, in gewisser Weise zu verflüssigen oder zu überwinden. Und man hört das auch in dem Gitarrensolo bei dem Lied. Da gibt es ein Daueranrennen gegen diese Wand und auch ein tendenzielles Überfliegen, wenngleich dann gesagt wird, dass es eben nur in der Fantasie möglich war. Diese Idee, dass man die, wie das halt bei Jugendlichen ist, die haben die, oder bei Pubertierenden oder auch Adoleszenten, die haben die Angst sozusagen einer, oder haben Schwierigkeiten in ihrem Weltverhältnis. Und in dieser ästhetischen Art der Bearbeitung, glaube ich, gibt es eine Art von Ausweg, an die nichts anderes herankommt.
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight.
Hey You von Pink Floyd. Gewünscht hat sich das Lied unser heutiger Doppelkopfgast in HR2 Kultur, der Jenaer Soziologe und Zeitforscher Hartmut Rosa, der mir gerade noch erzählt hat, dass er The Wall komplett auswendig konnte als Jugendlicher. Gastgeberin ist Katrin Fischer. Beschleunigung ist das zentrale Forschungsthema von Hartmut Rosa und deshalb ist er selbst beschleunigt in der Welt unterwegs, denn dieses Thema trifft eben einen Nerv der Zeit. Es beschäftigt Menschen wie Institutionen gleichermaßen. Ich habe gelesen zum Beispiel, dass neben Kirchen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen auch die Bundeswehr und die Polizei sie einlädt oder eingeladen hat, um über das Thema zu sprechen. Da habe ich mich schon gefragt, wieso interessiert sich denn die Bundeswehr oder auch die Polizei fürs Thema Beschleunigung?
Ja, das ist ganz lustig. Also die Polizei hat tatsächlich sich sogar schon mehrfach gemeldet mit dem Problem, dass sie notorische Schnellfahrer oder mit Fahrern zu kämpfen haben, die rote Ampeln überfahren und dann sagen, aber sie hätten es wirklich so eilig, dass sie jetzt nicht anhalten konnten. Und da wollten die wissen sozusagen, wie man damit umgehen kann. Also ob diese Art von Beschleunigungspathologie, ob ich da eine Idee habe zur Bearbeitung oder zur Bekämpfung.
Und hatten sie?
Nee, nicht wirklich. Also ich meine, natürlich kann man sagen, aber das ist den Fahrern vermutlich auch klar. Man kann wirklich systematisch zeigen, dass der Versuch, durch Schnellmachen das Zeitproblem zu lösen, nicht wirklich zu einer Lösung führt. Genau genommen verschärft es das noch. Aber ich weiß nicht, ich habe dann auch diese Sache nicht weiter verfolgt. Und die Bundeswehr hatte Interesse, weil die natürlich da ist, ist schon interessant, weil eine These des Buches, die ich entfalte, ist, dass eigentlich die klassische Idee eines Militäreinsatzes, einer Armee zum Beispiel, heute nicht mehr funktioniert, weil die viel zu langsam sind. Also eine Militärmaschinerie in Gang zu setzen, ist ein unglaublich zeitaufwendiger Prozess. Und man sieht bei der Veränderung der Kriegsführung natürlich, Terroristen schlagen blitzschnell zu. Die sind sozusagen hyperflexibel, die sind eigentlich in gewisser Weise in diesem fluiden, dynamischen Zeitalter angekommen und deshalb erfordert es andere Formen der auch der militärischen Antwort oder militärischen Operation, wenn man denn militärisch antworten will, und ist natürlich auch für die Verbindung von Militär und Politik ein Problem. Man sieht es so bei den Versuchen, schnelle Eingreiftruppen oder so etwas zu schaffen. Also da, glaube ich, nähert man sich dem Kern der Gesellschaft. Aber ich habe den Kriegsdienst verweigert und deshalb auch jetzt nicht so große Neigungen, da zu Militärstrategen zu werden.
Aber was dabei natürlich rauskommt, ist tatsächlich, das Thema Zeit betrifft alles, ist ja auch einleuchtend, weil wir uns permanent in der Zeit, mit der Zeit bewegen. Wir haben vorhin schon darüber geredet, also Beschleunigung bzw. Dynamik, die auf so einer Wachstumslogik beruht, gehört einfach zwingend notwendig zur Ausbildung der modernen Gesellschaft. Aber Sie haben auch gesagt, mittlerweile brennt man sozusagen an zwei Zeitenden. Immer mehr Menschen klagen über Probleme, ja, Burnout, Depressionen ist ein Riesenproblem. Aber auch das politische wie auch natürlich das kapitalistische, das wirtschaftliche System kränkeln. Was ist denn die Gefahr, die grundsätzlich von diesem Beschleunigungsprozess ausgeht?
Ich glaube, dass die große Gefahr das ist, was ich als Desynchronisation beschreibe, weil man nicht alle Dinge oder alle Prozesse in modernen Gesellschaften gleichermaßen beschleunigen kann. Also es gibt Momente, Teilstrukturen, die kann man ganz schön schnell in Bewegung versetzen, aber es gibt dann angrenzende Systeme oder Prozesse, die sich nicht so ohne weiteres beschleunigen lassen, und da kann es zu einer zeitlichen Auseinanderentwicklung, zu einer Desynchronisation mit problematischen Folgen kommen. Zum einen sieht man das in der ökologischen Krise, dass wir nämlich zu schnell geworden sind, zum Beispiel im Abbau, im Verbrauch von Rohstoffen, aber auch in der Produktion von Giftstoffen für die Natur. Die kann die Rohstoffe nicht nachliefern und die Giftstoffe nicht abbauen. Man sieht es auf der anderen Seite sozusagen bei der Synchronisation zwischen gesellschaftlichen Strukturen und Individuen. Ganz viele Menschen berichten, dass sie nachts nicht mehr runterkommen, dass sie nicht mehr sozusagen verlangsamen können und dann nicht mehr schlafen oder auch am Wochenende.
Habe ich jetzt in der Apotheke, Entschuldigung, muss ich kurz unterbrochen, gesehen, ist eine Werbung für irgendwelche Lavendelölkapseln, und da steht dann, wenn sich das Karussell weiterdreht, Arbeitsplatz, Krankheit, Schulden. Und das leuchtete immer auf wie so ein Karussell, und das war die Werbung für diese Kapseln, die man in der Nacht nehmen soll. Das fand ich schon ein bisschen erschreckend.
Es ist erschreckend und es ist im tiefen Maße beunruhigend. Man kann überall die Symptome sehen, und man sieht aber, dass die moderne Gesellschaft dieser More-More-Logik eigentlich folgt. Also mehr vom Gleichen. Man versucht die Probleme nicht eigentlich bei der Wurzel zu packen und strukturell zu lösen, sondern eben mit Psychopharmaka zu bearbeiten. Also eigentlich wieder mit einer Steigerungsmedizin in dem Fall auf das Problem zu reagieren, nämlich man versucht mit Hilfe technischer Lösungen schneller runterzukommen und dann am Morgen möglicherweise schneller wieder fit zu sein. Es gibt auf der anderen Seite auch genügend Drogen und Medizin, die einem dann schnell fit und leistungsfähig machen sollen. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, an der man sehen kann, wo Probleme mit Beschleunigung liegen können. Die psychischen Systeme der Menschen sind jedenfalls momentan für diese hohen Geschwindigkeiten nicht gut geeignet. Aber gesellschaftlich ist natürlich das Problem der Desynchronisation auch interessant, weil man sieht, dass unterschiedliche gesellschaftliche Systeme unterschiedliche Geschwindigkeitsgrenzen haben. Die interessanteste ist für mich die zwischen Politik und Wirtschaft, weil meine Analyse lautet, dass Politik, besonders wenn man sie demokratisch gestalten will, und an dieser Idee halten wir ja im Moment noch fest, und dafür würde ich auch unbedingt plädieren, dass dieser Prozess zeitaufwendig ist. Demokratie bedarf eines großen zeitlichen Aufwandes, weil man muss Positionen formulieren, man muss insbesondere dann die Argumente gegeneinander abwägen, deliberieren, man muss versuchen, Konsense zu finden und das dann mit den Mitteln des Rechtsstaates umzusetzen. Und wie wir sehen, ist das ein sehr zeitaufwendiger Prozess, und ich glaube, er wird, wenn die Gesellschaft sich dynamisiert, in Bewegung kommt, sich pluralisiert, wenn Konventionen sozusagen weniger fraglos Bestand haben, dann wird dieser Prozess sogar zeitaufwendiger. Aber die Zeit steht nicht zur Verfügung, die wirtschaftliche, auch die militärische oder diplomatische Welt zum Beispiel, die internationale und globalisierte Welt, gibt uns diese Zeit nicht mehr. Und deshalb ist Politik immer in der Gefahr, hinterher zu hinken, letzten Endes Gesetze zu verabschieden, die dann immer schon zu spät kommen. Wenn dann irgendwann mal eine Regelung getroffen wird zur Gentechnik oder zur Internetkontrolle, dann ist die Technik zum Beispiel immer weit darüber hinweggeschritten. Und man sieht es auch bei den Krisen der letzten Jahre. Finanzkrise zum Beispiel hat ganz schnelle Entscheidungen ermöglicht, die an allen demokratisch legitimierten Gremien vorbeigingen. Parlamente haben überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Ähnlich dann bei der Reaktion auf Fukushima.
Geldfluss zum Beispiel. Oder
bei der Reaktion auf die Finanzkrise, wo in ganz kurzer Zeit riesige Summen an Gelder bereitgestellt wurden, zum Beispiel für die zur Rettung der Banken, aber auch an Wachstumspaketen oder dann auch zur Euro-Rettung. Da wurden im Prinzip politische Umwälzungen geschaffen und beschlossen, die einfach nicht mehr den demokratischen Entscheidungsweg gingen, vielleicht auch nicht konnten.
Und dafür als alternativlos dann benannt wurden.
Und dafür dann als Sachzwänge erschienen. Mhm. Und ich glaube, dass wir deshalb wirklich eine tiefe politische Krise haben, die eine Krise der Demokratie ist. Es gibt leider, es ist nicht so, dass ich das normativ gutheiße, aber ich glaube, es gibt gute Argumente dafür zu sagen, dass Demokratie eigentlich nur in einem mittleren Geschwindigkeitsfenster funktioniert. Wenn die Verhältnisse sich nur so langsam wandeln, also nur über Jahrhunderte hinweg, wie das zum Beispiel im Mittelalter der Fall war oder auch in großen Phasen eben der Vormoderne, dann macht die Idee demokratischer Gestaltung von Gesellschaft noch fast überhaupt keinen Sinn. Deshalb gab es da auch keine Demokratien. Die Griechen hatten eine Demokratie ganz anderer Art. Dann kam das demokratische Zeitalter, bei dem ich glaube, dass wir sowas wie ein generationales Wandlungstempo hatten, wo jede Generation versucht hat, die Welt neu und besser zu gestalten. Aber heute nähern wir uns einem Veränderungstempo, das so hoch ist, dass man mit demokratischen Mitteln nicht mehr hinterherkommt. Da findet eine Form der Desynchronisation statt, die ein tief sitzendes Problem für unser westliches Selbstverständnis beinhaltet.
Ja, das beunruhigt natürlich, weil wenn die Geschwindigkeit zu hoch ist, auch dieses Finanzsystems, das ja virtuelle Transaktionen rund um die Welt in Bruchteilen von Sekunden ablaufen lassen kann und da Demokratien nicht mehr mitkommen, was ist denn dann die Alternative?
Ja, da wird das richtig schwierig. Es ist nicht so klar, was die Alternative sein könnte. Man muss sehen, dass das Problem dann sich nochmal verschärft, weil es auch eine Desynchronisation zwischen dem Finanzkapitalismus sozusagen gibt, also zwischen den Kapitalströmen, die in Sekundenbruchteilen um die Welt ziehen, und der Realwirtschaft. Mhm. Es ist zeitaufwendig, Güter zu produzieren. Und es ist übrigens auch zeitaufwendig, Güter zu konsumieren. Und deshalb ist die Realwirtschaft langsamer als die Finanzwirtschaft, der Finanzmarkt. Und ich glaube, die Wirtschaftskrise, die wir gerade gesehen haben, war auch eine Folge dieser Art von Desynchronisation. Und leider gibt es darauf keine gute Antwort. Man kann natürlich sagen, es gibt Formen der politischen Regulierung, die genauso schnell sind, die sind dann nur nicht demokratisch. Und wir sehen ja auch einige Entwicklungen genau in dieser Richtung. Man kann sich semi-autoritäre Regime vorstellen oder mehr oder weniger autoritäre Regime, Singapur, Russland, China wären tendenzielle.
Sind jetzt nicht so schöne Vorbilder.
Ja, genau. Also, und dann sieht man schon, dass es nicht so wahnsinnig attraktiv ist. Aber es gibt keine einfache Lösung für dieses Problem. Man kann natürlich dann auch sagen, wir machen Demokratie, und auch da in gewisser Weise bewegen wir uns ja auch dahin. Demokratie nach dem Abstimmungsprinzip, Teledemokratie, da werden die Bürger eben gefragt, wollt ihr oder wollt ihr nicht, und da gibt es eine Abstimmung. Das halte ich für eine katastrophale Entwicklung, weil Demokratie, wie sie sich im Westen entwickelt hat, nicht meinte einfach, Bürger entscheiden per Bauchgefühl, sondern Bürger entscheiden nach öffentlicher Debatte, nach dem Abwägen und eben Deliberieren, Überlegen von Argumenten, bei dem sich bessere Argumente durchsetzen und fehlerhafte Argumente ausgeschaltet werden. Und dieser Prozess ist zeitaufwendig, da führt einfach kein Weg dran vorbei, deshalb gibt es eigentlich auf das Problem keine einfache Lösung. Was einen da nur vorschweben kann, ist zu sagen, okay, dann müssen wir eben die wirtschaftliche, die wissenschaftliche, vielleicht sogar die kulturelle Veränderungsdynamik irgendwie wieder in den Griff kriegen. Das heißt, wir müssen sie verlangsamen oder anhalten. Und das ist aber auch nicht leicht und ganz bestimmt nicht ohne auch bittere Kosten möglich.
Wie könnte das denn überhaupt gehen? Ich meine, ich kann mir das jetzt schwer vorstellen, wenn Sie jetzt der Berater der Kanzlerin wären und würden ihr das vortragen und Frau Merkel hätte ein Einsehen und würde sagen, ja, nach der Krise, wir müssen das jetzt alles verändern. Was hätte sie denn für Möglichkeiten? Also ich meine, das ist ja schwer von oben zu bestimmen, so eine Art von kultureller Veränderung, oder?
Das ist ganz schwer zu bestimmen, und ich glaube auch, ich will es mir auch nicht einfach machen und sagen, es gibt die eine Reform und dann ist das Problem gelöst. Ich glaube, da ich der Auffassung bin, dass eigentlich das System auf Seite der Akteure eher Angst getrieben wird als Gier getrieben. Das ist eine große Debatte, was treibt eigentlich auf Seite der Subjekte, der handelnden Akteure,
der Menschen im Lande.
Genau, dieses Steigerungsspiel an. Und da sagen viele, ja, es ist unsere Gier, weil wir immer mehr haben wollen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe gute Gründe zu zeigen, das ist eher die Angst. Menschen haben Angst, nicht nur den Job zu verlieren und an Geld zu verlieren, sondern insbesondere auch Status, Anerkennung, Freunde zu verlieren, eigentlich in einen Abgrund der Nicht-Existenz geradezu zu stürzen.
Die Dynamik ist ja auch so. Also ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass durch diesen Finanzkapitalismus sich die Schere ändert zwischen Reich und Arm und tatsächlich viele Leute in solche Abstiegsängste und Dynamiken reinkommen.
Ja, und das Problem ist, dass man verhungert nicht unbedingt als Hartz-IV-Empfänger, aber man wird sozusagen fast sozial vernichtet, weil die Gesellschaft einem spiegelt mit allen Mitteln eigentlich, dass man dann eine Art von wertloser, schmarotzerhafter Existenz lebe oder zumindest eine, die ohne Statusanerkennung auskommen muss. Deshalb glaube ich, dass eine politische Möglichkeit darin tatsächlich besteht, ein Grundeinkommen einmal zu probieren, dass den Menschen nämlich sagt, die Existenz, das Überleben, das legitime Überleben wird entkoppelt von der Erwerbsarbeit und vom Wettbewerbsprinzip. Wir sind im Prinzip auf einem Stand technischer Entwicklung und wissenschaftlicher und auch wirtschaftlicher Möglichkeiten, die den Wettbewerb nicht unbedingt auf die Existenz hinunterführen muss. Das heißt, das reine Überleben könnte man davon entkoppeln. Aber das ist nur ein Teilaspekt. Ich glaube, dass man nicht überall auf Wettbewerb setzt, sondern auch andere Regulierungsmodi findet, könnte Teil der Lösung sein. Aber ich glaube, wir brauchen auch Möglichkeiten und in gewisser Weise fängt die Politik ja auch an, danach zu suchen, die Wachstumsdynamik überwindet. Das heißt, wir müssen eine Gesellschaftsform finden, die nicht notwendig wachsen muss. Ich will nicht sagen, dass Wachstum per se schlecht ist, wenn ich feststelle, ich habe zu wenig Autos oder zu wenig Brot, zu wenig Computer, zu wenig Kleidung, dann muss ich mehr Computerkleidung oder Brot produzieren. Aber wir leben ja in einer Gesellschaft, die feststellt, na selbst wenn wir keinen Bedarf an nichts haben, müssen wir wachsen, sonst bricht das System zusammen. Und deshalb, glaube ich, müssen Wege gefunden werden. Das kann man tatsächlich nur durch eine gewisse Systemreform. Ein Kapitalismus, so wie wir ihn jetzt kennen, leistet das eben nicht. Der ist auf Wachstum angewiesen. Aber ich glaube, wir müssen das System so reformieren, dass es Wachstum nicht zum Selbstzweck macht. Wachstum, Beschleunigung und Innovation. Aber wie so eine Gesellschaft aussehen kann, dafür gibt es im Moment noch keine richtig überzeugenden Entwürfe.
Jetzt ist es aber erstmal Zeit für die zweite Musik. Sie haben sich von Yes Soon gewünscht. Ganz wichtiger Wunsch. Warum?
Ja, weil Soon in gewisser Weise die Antwort auf Pink Floyd ist, also die The Wall und auch viele andere Formen der Rockmusik zeichnen ja erstmal eine düstere Welt, auch eine kalte, starre oder harte Welt. Bei The Wall ist es die Mauer. Und Yes geben dem gegenüber fast sowas wie ein Heilsversprechen ab. Soon, oh soon, the light will pass within and soothe this endless night. Das ist nicht nur tröstlich. Ich finde, da liegt ein Heilsversprechen, das mir schon als junger Mensch in der Pubertät irgendwie extrem glaubwürdig vorkam. Dieses Lied kommt am Ende einer 22-minütigen, ziemlich wüsten Soundorgie, gibt aber eine Art von musikalisch-ästhetischem Heilsversprechen, das ich finde für die Welterfahrung, für meine Welterfahrung jedenfalls, ganz wichtig ist.
Musik war eh sehr wichtig in Ihrer Welterfahrung, ganz offensichtlich.
Das ist absolut richtig, ja.
Von Yes, ein Musikwunsch des Zeitforschers und Soziologen Hartmut Rosa, der heute im Studio von HR2 Kultur zu Gast ist, in unserer Sendung Doppelkopf. Gastgeberin ist Katrin Fischer. Wir haben gerade darüber gesprochen, welche Gefahren eigentlich von dieser Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne ausgehen. Also welche Gefahren diese Beschleunigung hat, vor allen Dingen, wie Sie sagen, die unterschiedlichen Beschleunigungsteile der Gesellschaft. Also das eine beschleunigt sich schneller als das andere, dass sogar möglicherweise unsere Demokratie in Gefahr ist, zumindest in einer Krise. Wir haben jetzt über die Gesellschaft gesprochen und immer wieder die subjektive Seite gestreift. Und über die würde ich jetzt gerne mal reden. Denn Ratgeber haben ja eine ungeheure Konjunktur. Ich habe es zu Anfang auch schon mal erwähnt. Sie sagen jetzt aber im Grunde genommen, dieses Hamsterrad, in dem wir alle stecken, das ist kein individuelles, das ist ein gesellschaftliches Hamsterrad. Deshalb machen Zeitratgeber doch auch gar keinen Sinn.
Ja, also ich würde mich tatsächlich eigentlich Adorno anschließen, der sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Man darf jedenfalls nicht glauben, dass man alle Probleme überwinden kann, wenn man nur die richtige Zeitmanagement-Technik erlernt hat. Das heißt allerdings nicht, dass es nicht so etwas gibt, was die Psychologen Coping-Strategien nennen. Das heißt also Weisen des Umgangs mit Zeitnot. Man kann schon ein bisschen etwas tun, um einfach mit diesen Zeitzwängen besser umzugehen. Man kann nicht die Zeitzwänge überwinden, auch die Strukturprobleme, in denen wir stecken, aber man kann lernen, ein bisschen besser mit denen umzugehen, um nicht ganz unter die Räder zu kommen, indem man sich zum Beispiel sowas wie private Entschleunigungsinseln schafft, das heißt Momente im Leben, vielleicht Orte im Leben, Zeiten im Leben, bei denen auch dieser innere Impuls, dass man ja ganz dringend ganz viel tun müsse, ein bisschen erlischt und einfach mal ruhig oder still wird. Das heißt, es ist nicht so, dass es ganz und gar hoffnungslos ist, sich zu bemühen, da etwas zu tun.
Da gibt es ja auch viele Ratgeber oder viele Bücher, die dann von Muße sprechen. Aber jetzt, ehrlich gesagt, meine Erfahrung mit Muße ist auch oft eine frustrierende, weil wenn ich die ganze Woche hochtourig fahre und dann habe ich den Sonntag meinetwegen frei und dann sitze ich da und freue mich auf die berühmte Begegnung mit mir selber und dann ist da aber nur Leere, dann ist das auch schwierig. Also einfach so, so eine Insel der Entschleunigung zu schaffen, das geht auch nicht so einfach.
Das ist völlig richtig. Ich glaube, Muße ist selbst eine Kulturtechnik, die man verlernen kann und dann auch wieder erlernen muss. Und das Problem besteht hauptsächlich darin, dass wenn man mal eine dieser seltenen Inseln hat, wo man sagt, okay, jetzt sehe ich mich mal gar nicht unter Zwängen, jetzt nutze ich Zeit wirklich mal für was anderes, dann setzt man sich selber wieder unter Erwartungsdruck und auch eben in dieses Nutzungsverhältnis. Man hat die Idee, diese 2 Stunden muss ich jetzt aber wirklich intensiv nutzen, um mich zu erholen, zu entspannen, womöglich gar kreativ zu werden. Und damit setzt man auch diese 2 sogenannten oder als Mußestunden geplanten Stunden wieder unter den Zeit- und Erwartungsdruck. Und ich glaube, dass wir dann auch wirklich feststellen, dass wir eigentlich von uns selbst weglaufen. Da kommt schon dieser subjektive Moment auch mit hinein, weil wir nämlich genau Angst vor dieser Erfahrung haben, dass wenn wir dann mal mit uns selbst allein sind sozusagen, dass dann da eben nur Leere sein könnte. Eigentlich leben wir auf der Idee, vielleicht auf der Illusion. Das sagen uns auch Leute, das sind ganz interessante Ergebnisse der Zeitforschung. Eigentlich haben Leute das Bewusstsein, und sagen uns das, sie kommen nie zu dem, was ihnen wirklich wichtig sei. Da haben sie aber immerhin noch die Idee, dass sie wissen, was ihnen wirklich wichtig ist, dass sie nur durch die Umstände daran gehindert werden. An den 2 Mußestunden hätten sie ja dann mal Zeit für das wirklich Wichtige. Und weil wir Angst davor haben, dass wir gar nicht mehr sagen können, was eigentlich wirklich wichtig ist, laufen wir lieber weiter und nutzen dann selbst die Mußestunden für Fernsehen, für Internet, für irgendwelche anderen Dinge oder wenigstens für Joggen oder so, dass wir aktiv sind. Ich glaube, dass das Problem des modernen Weltverhältnisses darin besteht, dass es ganz stark von kausalen und instrumentellen Beziehungen geprägt ist. Das heißt, wir gehen mit dem, was da draußen ist, instrumentelle Beziehungen ein. Wir versuchen, Dinge zu bewegen, wir versuchen, Dinge zu nutzen, wir versuchen, Nutzen aus den Dingen zu ziehen. Aber ich glaube, dass eigentlich die vielleicht kann man sogar sagen, die richtige Form des Lebens oder jedenfalls das Lebensqualität steigt durch eine andere Form von Welterfahrung, die ich als Resonanzerfahrung bezeichnen möchte. Wir erfahren Dinge als intensiv und auch als eigentlich als gewinnbringend oder als gelingende Momente des Lebens, wenn wir das Gefühl haben, dass wir mit Menschen zu tun haben oder mit Natur oder mit Aufgaben, die zu uns in eine Art von Resonanzverhältnis treten, wo eine Art von Antwortbeziehung zwischen uns und der Welt da draußen besteht, eine Art von das Herstellen eines Einklangs, wo wir dann das Gefühl haben, dass wir auch getragen werden in einer Situation, zum Beispiel im Umgang mit anderen Menschen oder mit Aufgaben oder mit Musik oder mit Natur oder für manche Menschen auch Religion. Und diese Resonanzerfahrungen, die stellen sich nicht von alleine ein, bloß weil ich mal 2 Stunden frei nehme. Ich glaube, es gibt vielleicht sogar sowas wie Resonanztechniken, an denen man
klingt aber auch wieder sehr instrumentell.
Das ist genau das Problem. Wir kommen aus dieser Sprache kaum raus. Deshalb habe ich auch einen Moment gezögert und überlegt, ob ich Technik sagen soll. Aber vielleicht haben wir keine besseren Sprachen. Jedenfalls Resonanzerfahrungen, glaube ich, sind das, was ein Leben zu einem guten Leben machen. Im Gegensatz zu, das Gegenteil, glaube ich, sind Entfremdungserfahrungen, dass wir nämlich mit einer Welt zu tun haben, die entweder gar feindlich ist. Viele nehmen die gerade die ökonomische Welt da draußen als tendenziell feindlich wahr oder zumindest indifferent, das heißt stumm und gleichgültig. Die schweigende Welt sozusagen ist das, mit dem wir zu tun haben. Und deshalb kriegen wir Angst in den Mußestunden, dass wir einer schweigenden, stummen, vielleicht sogar starren und kalten Welt gegenüberstehen. Und da von diesem Modus in einen Resonanzmodus umzuschalten, das ist, glaube ich, eine Kulturtechnik und da ist unsere Kultur vermutlich super arm.
Es erscheint mir jetzt aber auch mehr als eine Technik. Es ist ja, wenn Sie sagen, eine kalte, schweigende Welt, dann hat das ja auch was damit zu tun, dass es wenig Sinngebendes gibt in dieser Welt. Also natürlich, Religion spielt nicht mehr die Rolle, der Glaube an Gott spielt nicht die Rolle. Was ist es dann? Also es ist ja nicht nur eine Technik, sondern wenn ich dann plötzlich da sitze und nicht mehr geschäftig bin und die Wohnung putze, die Steuererklärung mache, das Auto in die Waschanlage fahre, was auch immer, sondern da sitze und habe diese Resonanz nicht, von der Sie sprechen, ist das nicht noch mehr als nur eine mangelnde Technik? Ist es tatsächlich so, dass wir gar nicht mehr wissen, wer auf uns Resonanz geben könnte, wer das da draußen eigentlich ist? Gibt kein Glaube an die Natur, kein Glaube an Gott?
Ja, also das stimmt schon. Also die Frage ist, ob dieses Problem Also ich beschreibe das als ein Problem der Weltbeziehung. Deshalb will ich eine Soziologie der Weltbeziehung schreiben in meinem nächsten Buch. Und diese Weltbeziehung soll aber nicht in erster Linie kognitiver Natur sein. Also wenn man Sinnfrage sagt, von der ich natürlich glaube, dass sie damit verknüpft ist, dann denkt man an überzeugende theoretische Weltentwürfe. Die haben wir nicht, würde ich auch sagen. Letzten Endes haben wir das nicht, schon gar nicht so ein theologischer oder kosmologischer Entwurf, der alles zu integrieren vermag. Aber ich glaube, dass die Frage unseres Weltverhältnisses eben nicht in erster Linie kognitiv bestimmt ist und vielleicht auch nicht sein sollte. Es gibt andere Modi der existenziellen Erfahrung. Das ist auch eine emotionale Frage, eine Frage der libidinösen, des libidinösen Weltverhältnisses sogar. Und da stellen wir natürlich fest, dass die Moderne sehr wohl Formen resonanter Weltbeziehung kennt. Viele Menschen machen das immer noch in der Natur. Sie gehen ans Meer und wenn die Wellen anrollen, haben sie das Gefühl, sie stehen in einer Art von Antwortbeziehung. Da antwortet etwas auf sie. Da gibt es einen Rhythmus, der nicht nur da draußen ist, sondern auch in ihnen. Oder sie stehen auf einem Berggipfel und die Sonne geht unter. Dieser Moment ästhetischer Erfahrung, der damit hinzukommt, der aber eine Naturerfahrung ist, setzt uns in ein resonantes Weltverhältnis. Also Naturerfahrungen, kann auch der Wald sein zum Beispiel oder die Sterne, können Resonanzerfahrungen vermitteln, natürlich ästhetische Erfahrungen. Ich meine, deshalb ist unsere Welt durch und durch musikalisiert in Fahrstühlen und überall. In den U-Bahnen haben Menschen Kopfhörer auf, weil sie versuchen, eine Art von Resonanzbeziehung zur Welt aufzubauen. Das funktioniert nur nicht so ohne weiteres, aber überwältigende musikalische Erfahrungen haben genau diese Struktur. Ich erfahre, dass da etwas zwischen mir und der Welt da draußen in ein Resonanzverhältnis gerät. Und Religion ist nur ein Modus davon. Und man kann Religion ja auch entfrachten von theologischen und dogmatischen Fragen und einfach nur als eine Form, letzten Endes ein Ritus von Resonanzerfahrung benutzen oder wahrnehmen. Sodass ich glaube, wir sollten weg von der Sinnfrage als kognitives Problem hin zu einem anderen Modus der Weltbeziehung.
Das hat natürlich was mit Effizienz zu tun, finde ich, oder mit Verwertbarkeit. All dieses, wir sind, darüber haben Sie am Anfang ja auch gesprochen, wir sind im Grunde genommen, stehen wir in der Welt und müssen permanent Verwertbares produzieren. Wir müssen überall erfolgreich sein. Wir sind in einem gigantischen Wettbewerb, was Sie ja auch überzeugend beschreiben, der auf alle Lebensbereiche sich ausgedehnt hat. Die Ökonomisierung der Welt, Thema in der Soziologie. Mhm. Und da muss man ja im Grunde genommen dann aber raustreten und Zeit an sich, Welt an sich genießen, ohne dass sie instrumentalisiert wird. Und das, ich meine, da gibt es ja Meditationen, ist großes Thema. Aber das ist, glaube ich, für den modernen Menschen, ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, es ist schwer. Nicht, dass ich es nicht auch versuchen würde, aber es gelingt mir nicht so oft.
Nein, es gelingt mir auch nicht so oft, aber ich glaube, dass wir sozusagen genau da uns überlegen sollten, wo wir als Kultur, als Gesellschaft hinwollen. Für mich ist die Grundfrage auch der Soziologie die Frage, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir leben? Welche Art von Leben ist ein gutes Leben? Ich finde eine Wissenschaft, eine Sozialwissenschaft, die von dieser Frage komplett abstrahiert, ist letzten Endes nutzlos, aus meiner Sicht jedenfalls. Und ich glaube, wenn eine Kultur aufhört, diese Frage zu stellen, was macht eigentlich unser Leben zu einem guten Leben, dann ist sie eigentlich an ihr Ende gekommen. Und deshalb glaube ich eben, dass darin sogar die Lösung für die Strukturprobleme, die wir vorhin diskutiert haben, liegen könnte. Eine andere Form der Weltbeziehung anzustreben, die eben anders ist als die Beziehung der Verwertbarkeit, der instrumentellen Vernunft oder der Ökonomisierung. Und eben auch jenseits der Konkurrenzverhältnisse, jedenfalls der nackten Konkurrenzverhältnisse, da wo ich mit Menschen konkurriere, kann ich nicht Resonanzbeziehungen zu ihnen aufbauen. Und deshalb meine ich, wenn wir wegkommen davon zu glauben, unser Leben werde besser durch die Vermehrung von Optionen und Möglichkeiten oder gar durch materielles Wachstum und auf diese andere Seite von Welterfahrung und Weltbeziehung mehr Gewicht legen, dann können wir vielleicht irgendwann auch die Strukturprobleme der Beschleunigungsgesellschaft überwinden.
Ich habe gerade Trendforschung für 2017 gelesen und da ist das ein großes Thema, dass die Menschen wegkommen von den vielen Optionen hin, der Versuch zum Wesentlichen, das sieht man auch schon in Frauenzeitschriften und Wohnzeitschriften, es wird schlicht und weiß und asiatisch. Ist das tatsächlich, vielleicht kommt es darauf hinaus, ist vielleicht ein bisschen trivial, aber es bezieht sich doch darauf, oder?
Ja. Also da bin ich ein bisschen gespalten, muss ich sagen, weil ich dann auch immer skeptisch bin auf diese, natürlich gibt es diese als utopische Entwürfe, gibt es schon lange. Slow Food und andere Dinge, Simplify Your Life, und da gibt es diese große Sehnsucht, die aber dann alltagspraktisch nie wirklich wirksam wird. Also so als Kontrastfolie, glaube ich, ist das schon immer da. Und deshalb glaube ich eben, dass eine subjektive Änderung nicht reichen wird, wenngleich ein wichtiges Moment ist. Aber ich glaube, diese kulturelle Einsicht muss dann auch in Strukturmoment übersetzt werden. Also es hilft nichts, wenn die Menschen sagen, sie wollen einfach leben, wir aber gleichzeitig wirtschaftliche Strukturen haben, die sagen, wir müssen unter allen Umständen wachsen. Ohne Wirtschaftswachstum brechen wir zusammen. Das geht nicht zusammen. Und deshalb glaube ich, man muss schon beide Seiten mit in den Blick nehmen. Jedenfalls, wenn man Soziologe ist.
Keine einfachen Lösungen. Aber das sind ja meistens die tatsächlichen Lösungen. Das lehrt einen das Leben. Vielen Dank, Hartmut Rosa. Wir sind schon ans Ende gekommen von unserem Doppelkopf. Sie haben noch eine letzte Musik mitgebracht, eine, die wir in HR2 Kultur nicht so oft hören, nämlich Black Sabbath, Children of the Sea. Warum?
Vielleicht kann man da das hören, was ich versucht habe zu beschreiben. Als Jugendlicher hat mich diese Musik unglaublich berührt, wenn Ronnie James Dio, der leider gerade verstorben ist, da singt In the Misty Morning on the Edge of Time. Ich glaube, er meinte einfach nur am nebligen Morgen, aber ich habe das als mystischen Morgen interpretiert. Und ich finde, diese harten Rockstrukturen, die bringen die Welterfahrung des modernen Menschen zum Ausdruck. Nämlich, wir stehen einer kalten Welt, einer maschinenhaften, das kommt dem Rhythmus zum Ausdruck sozusagen, in den verzerrten Gitarren sogar feindlichen Welt entgegen. Und plötzlich zeigt sich aber beim Gitarrensolo ungefähr in der Mitte des Liedes, da kommen ganz eigentlich mittelalterliche, fast sakrale Chöre. Und deshalb habe ich darin immer so eine Art Versprechen gesehen, vielleicht ein Heilsversprechen, dass die Erde doch sinkt oder dass die Welt doch sinkt, dass hinter der Härte der Starrheit oder der Indifferenz der Welt letzten Endes ganz feine Harmonien liegen, die eine Art von Resonanzversprechen bergen. Ich finde, das kann man in dieser Musik auch hören, wenngleich man es auf Anhieb vielleicht nicht vermuten würde.
Also, dann geht unser Doppelkopf mit Hartmut Rosa, Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Universität Jena, mit Black Sabbath und Children of the Sea zu Ende. Gastgeberin war Katrin Fischer.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.